Hallo Leute und willkommen zu einer neuen kleinen Podcast-Folge heute von eurem Lieblings-Lore-Podcast Lost in Lore mit meiner Wenigkeit. Und ich bin heute leider alleine, weil unser geliebter Franz heute nicht kann. Zur Episode des oder Spezialepisode zum Halloween-Thema bin ich heute also so ein bisschen der Alleinunterhalter. Ich hoffe, das ist für euch okay und ich werde mich heute, ja, ich sage jetzt mal passend den Vorschlägen, es gab nämlich so ein paar Wünsche, doch nicht auf Kanter stürzen zuallererst, sondern wir werden zuallererst uns ganz aktiv mit dem König Thorn und Halloween beschäftigen, wie denn hier eigentlich die Geschichte von dem ganzen Thema in Guild Wars 2 ist. Und ich gebe euch da heute so einen kleinen Abriss, dass ihr so ein bisschen euch orientieren könnt, wie zum Teufel ist es eigentlich dazu gekommen, dass der, ja, Oswald Thorn, so ist sein Name, denn unser Mad King ist und jetzt auch als Mad King in Halloween oder zur Zeit von Halloween sein Unwesen treibt. Zuallererst ganz wichtiger Punkt hier nochmal, auch da bitte nochmal der Hinweis und der Wunsch an euch, wenn ihr könnt, wäre es mir super lieb, wenn ihr zum Beispiel einfach im Discord oder sonst irgendwo gerne auch Themenvorschläge oder auch Fragen stellen könnt, die wir einfach aufgreifen können. Das heißt, ich würde gerne am Anfang und am Ende, wenn denn Fragen sind, eben jene Fragen auch besprechen. Das heißt, hier könnt ihr mir sehr gerne zuarbeiten, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt. Ja, und dann würde ich sagen, wir fangen einfach an. Das heißt, was ist eigentlich Halloween erstmal in Guild Wars 2? Und das ist ganz spannend, denn hier haben wir generell erstmal in der Lore eine ganz große Parallele zur echten Welt, wo wir also auch hier in der Welt von Tyria sozusagen einen kleinen Riss im Schleier haben, also sozusagen die Barrieren zwischen der Unterwelt und der Welt der Lebenden, die, ja, reißen ein bisschen auf, es gibt so eine kleine Trennung und wir haben im Prinzip hier, und das ist ganz spannend, weil wir ja Magie kennen, aber was hier auch zum Vorschein kommt, ist also das Auftreten von paranormalen Phänomenen. Ich meine, Geister und Co. sind aufgrund der magischen Ströme nichts Ungewöhnliches, aber hier kommt es halt zu so einer, ja, Mehrzahl und Vielzahl an Neuerscheinungen, und der Mad King, also der König Thorn, ist hier auch im Prinzip in der Lage, wir werden später nochmal darauf zurückkommen, sozusagen seine Siegel aufzubrechen, ja, und so ein bisschen, ich sage jetzt mal, das zu tun, was er eigentlich immer schon vorhatte, nämlich einfach die Welt der Lebenden so ein bisschen hochzunehmen. Genau, und da würde ich einfach sagen, wir fangen mal an mit seiner Lebensgeschichte. Das heißt, der König Thorn, der Mad King, der ist natürlich in seiner Lebenszeit auch ein echter Mensch gewesen. Das heißt, der Prinz Oswald Thorn war sozusagen im 8. Jahrhundert oder im 8. Jahrhundert nach dem Exodus der Götter der König von Kryter. Das heißt, er war dort, wo heute Jenna steht. Und das ist ganz spannend. Er wird im Prinzip in der Geschichte schon so beschrieben. Er ist also einer gewesen, der auf Quälereien stand, auf Tod. Er wird zum Teil beschrieben als Soziopath. Und generell ist er einer gewesen, das kennen wir dann später von seinem Mad King Auftreten, als einer, der also eher, ich sage jetzt mal, auf Witze steht, schlechte Witze und generell einfach vielen Leuten Streiche spielt. Ganz spannend ist in den jungen Jahren bereits das Aufeinandertreffen von König Thorn und Pallava Joko. Das heißt, Pallava Joko war im Prinzip zu seiner Lebzeit der Sohn eines Diplomaten aus Elona. Das heißt, hier gab es sozusagen ein Treffen von den Gesandten aus Elona und dem Königshaus von Kryta. Und hier sind die beiden Kinder also sozusagen aufeinander getroffen, und es ist ganz spannend, in der Überlieferung wird also davon erzählt, dass Pallava Joko schon damals natürlich auch Ambitionen und ein Fable für Quälereien hatte, und er hat praktisch dem Mad King Thorn hier also gezeigt, wie man richtig quält, ja. Und das ist ein bisschen weird. Das heißt, diese Soziopathie vom Prinz Oswald Thorn, also dem Mad King, hatte sich erstmal nur gegen Tiere gerichtet, und Pallava Joko hatte ihm sozusagen beigebracht, es wäre ganz cool und es ist super, super clever, wenn man im Prinzip seinen Sadismus auf diese Diener ausweitet, das heißt auf das Königshaus, die Diener, und die Diener also entsprechend zum Leiden bringt, die foltert, die quält. Und das ist ein wichtiger Punkt, der in der Geschichte immer wieder vorkommt, die beiden Kinder haben dann praktisch auch schon in ihren jungen Jahren beim ersten Aufeinandertreffen sozusagen miteinander gekämpft, hatten also eine kleine Auseinandersetzung. Die war entsprechend dann erst, ich sage jetzt mal, begonnen mit einem Wortspiel, mit Wortstreichen, wie wir es auch heute im Labyrinth feststellen. Und dann irgendwann wurde daraus ein richtiger Kampf. Und das ist ein wichtiges Theme praktisch bei Mad King, weil das immer wieder vorkommt, dass er sich also mit Pallava Joko streitet oder bekämpft. Und entsprechend hier also der Besuch einen großen Einfluss hatte, denn nach diesem Besuch von Pallava Joko, so wird es überliefert, war der Mad King sozusagen dann, ich sage jetzt mal, radikalisiert. Das heißt, er wurde so sozusagen zu einem richtigen Mörder und Killer, wenn man das auf seine Familie bezieht. Er hat also im Prinzip seine Geschwister umgebracht, beziehungsweise er war dafür verantwortlich, dass sie im Prinzip den Tod gefunden haben. Und er war auch wiederum der Grund dafür, dass am Ende des Tages auch sowohl sein Vater und auch entsprechend sein älterer Bruder zu Tode kam, sodass er entsprechend dann irgendwann der Thronfolger wurde. Und das ist ganz, ganz spannend, da gibt es auch im Echtleben so ein kleines Pendant dazu. Es ist praktisch auch so in der Geschichte von König Thorn, dass es immer so war, dass also der König Thorn sich Frauen als Ehefrauen nahm und dann diese Ehefrauen, wenn er ihnen überdrüssig war, entsprechend umbrachte. Und das heißt also im Prinzip, in der Geschichte seiner Familie war es so, dass also der Mad King seinen Bruder getötet hat, den eigentlichen Thronfolger. Bevor er das allerdings gemacht hat, hat er natürlich nochmal die Verlobte dann seines Bruders zur Frau genommen. Also er hat praktisch seinen Bruder Ewan oder Ewan umbringen lassen, hat dann seine Verlobte zur Frau genommen und hat dann wiederum seinen Vater umgebracht, um dann am Ende auch Lady Lyrica oder Lyrica, das heißt die Frau von seinem älteren Bruder, auch zu Tode kommen zu lassen. Das heißt also, wir hatten, und das ist ein ganz, ganz großes Problem, einen sadistischen, mächtigen Mann jetzt hier an der Spitze von Kryta, der nicht nur magiekundig war, sondern der alleine schon durch seine Stellung und seinen Sadismus und seine Brutalität unglaubliche Macht besaß und auch sehr vielen Menschen sehr viel Angst einflößte. Es war dann so, dass im Prinzip, das kennt ihr ja schon, als Miniatur gibt es im Spiel, Lord Humphrey Farren wurde also von ihm als erste Amtshandlung hingerichtet. Und das ist natürlich auch ganz typisch für ihn, weil praktisch der Humphrey Farren Oswald Thorn, also den Mad King, beschuldigt hat, seinen Vater hingerichtet zu haben. Generell war es so, dass also generell alle Menschen, die gegen den König waren, gegen den Mad King, deshalb hat er auch den Namen, sofort getötet worden. Es gab also keinerlei Verhandlungen oder kritische Stimmen, die König Thorn zugelassen hat. Das hat am Ende natürlich dann auch dann dazu geführt, dass also entsprechend seine Madness immer schlimmer wurde, und das ist auch ganz, ganz typisch. Das heißt, wir haben hier neben dem verrückten Hof eigentlich nur Leute, die ihn unterstützen oder hassen. Es gibt also keine verständnisvollen Leute, weil da hätte man sich natürlich mit einem Menschen auseinandersetzen müssen, der irgendwo auch verständnisvoll handelt, und das tut er natürlich in keinem Fall. Genau, und dann ist es so gewesen in der Geschichte, also in seiner Regierungszeit, dass er also entsprechend auch probiert hat, mit den Zentauren sein Leben zu leben. In dieser Zeit war es allerdings auch so leider, dass in Kryta eine ganz große Hungersnot passierte. Das heißt, hier waren die Menschen wirklich am Sterben, so ein bisschen wie zur Zeit der Aufklärung, wo also entsprechend dann der Hass auf den König immer größer wurde. Aber, und das ist ganz wichtig, trotz dieser Hungersnöte und der Dürren, da lässt sich eine ganz, ganz gute Linie ziehen zu Ludwig, hat der König also in Saus und Braus gelebt und hat entsprechend hier also trotzdem die Steuern erhöht, hat also die Bauern immer weiter in den Ruin getrieben, bis natürlich dann die Bauern auch zu klauen anfingen. Und hier hat er eins gemacht, er hat also alle Bürger, und das ist ein ganz furchtbarer Punkt seiner Herrschaftszeit, er hat also alle Bürger, die er des Diebstahls auch nur verdächtigt hat, damals zur Regierungszeit, während dieser starken Zeit der Hungersnöte, in Kryta zusammengetrieben und hat jedem Einzelnen die Hände abgeschnitten. Das heißt also, wir haben eine unglaubliche Schreckensherrschaft, die so weit ging, dass er auch für die Liebe entsprechend eher zu sehr, sehr erpresserischen Mitteln griff. Er war also dann irgendwann auf der Insel Ishtan, hat dort die Prinzessin Sola getroffen, und Sola war sozusagen seine Traumfrau, und er hat halt versucht, die zu umwerben. Ne? Also gesagt, hat Sola, wie sieht's aus? Ein König, du bist eine Prinzessin, ich habe Macht, Reichtum und Co. Und um dann am Ende diesen Korb, den er bekommen hat, auszugleichen, hat er einfach gesagt, okay, pass mal auf, Sola, ich habe deinen Vater entführt, und nur wenn du mich heiraten wirst, und das hat sie am Ende auch gemacht, dann lasse ich deinen Vater wieder frei. Und der Punkt ist der, auch hier, ja, dass im Prinzip das funktionierte. Er hat also dann die Sola zur Frau genommen, weil Sola natürlich nicht wollte, dass sein Vater stirbt. Und dann hat er, also der Mad King, Sola, seine neue Frau, als er keinen Bock mehr auf sie hatte, einfach lebendig verbrennen lassen, was wiederum auch hier in dem Fall zum ersten großen Krieg führte zwischen Kryta und Ishtan, den leider in dem Fall der Mad King auch gewann. Das heißt also, wir haben hier, und das ist ganz, ganz passend zum englischen König, den wir alle kennen, zu Heinrich, der also entsprechend hier auch seine Frauen immer getötet hat oder hat umbringen lassen. Und insgesamt, so wird es überliefert, hatte also der König Oswald, das heißt der Mad King, 8 Frauen. Und hier haben wir also verschiedenste Überlieferungen von bestimmten zu Tode kommenden Ereignissen. Das heißt, wir haben im Prinzip nicht wirklich viele Informationen über die Frauen an sich, über ihre Geschichte, sondern eher über die Todesumstände. Eine Frau, das ist die gute Estrella, so wird es überliefert, die hat er umbringen lassen, indem er sie in einen Sarg voller Ratten gesteckt hat und dann den Sarg mit ihr und den Ratten ins Meer geworfen hat. Eine ganz, ganz furchtbare Form, ja. Wir haben Henrietta als Frau, die entsprechend von seinem Sohn Edric getötet wurde. Wir haben die Mutter von Edric selbst, die also die Frau, mit der Oswald, also der Mad King, Edric seinen Sohn gezeugt hat, die wurde am Geburtstag des Sohnes geköpft. Ja, und so wurde das immer, immer schlimmer. Und auch seinen Sohn selbst hat er im Prinzip für einen Versager gehalten, hat also gesagt, das ist eine einzige Enttäuschung. Und Prinz Edric, über den werden wir dann nochmal später ein bisschen sprechen, Prinz Edric selbst war also am Ende des Tages so angepisst von seinem Vater, dass er sich gegen seinen Vater gestellt hat und wollte ihn stürzen. Ja, der Putschversuch ging natürlich nach hinten los. Wer hätte es auch anders denken können bei so einem König? Und auf den Putschversuch folgte dann sozusagen ein Verbannen oder ein Einsperren des Prinzes in die Muschel des Wahnsinns, eine Art Gefängnis. Und er stopfte auch seinen Mund voll mit Zuckermais, damit er im Prinzip daran zugrunde geht. Die Muschel selbst, das ist eine Muschel, die wir, wenn wir die Living World 1 gespielt haben, damals auch kennenlernen, auch in der Instanz spielen konnten, ist im Prinzip nichts weiter als ein Gefängnis, was sozusagen jeden tötet, der das berührt. Und auch der, und das wird auch so überliefert, wer weiß, ob das stimmt, der Ratgeber selbst, heißt der Berater vom König Earththorn selbst, wurde auch umgebracht von ihm, damit ihm niemand erfährt, was mit seinem Sohn passiert ist und dass er seinen Sohn eigentlich hat umbringen lassen. Die ganze Geschichte endet sozusagen, nachdem er also entsprechend im 8. Jahrhundert geboren wurde, 825 nach dem Exodus der Götter, als also entsprechend das Volk endlich den Regierungsgeschehnissen überdrüssig wurde, das Schloss, die Burg von König Thorn stürmte und ihn schließlich tötete. Und das ist ganz, ganz spannend. Hier im Prinzip ist der Plan gewesen, oder man wusste schon, dass, also es ist so diese typische Geschichte von so einem starken Magier, einem von Hass erfüllt oder vom Hass erfüllten Magier, der also im Prinzip die Macht hätte, auch von den Toten zurückzukommen, um das irgendwie zu vermeiden, haben sie am Ende des Tages ihn zerteilt. Das heißt, sie haben seine Leiche zerstückelt und haben verschiedene Teile seines Körpers über die ganze Welt von Tyria verbreitet. Sie haben also hier entsprechend dafür gesorgt, dass er niemals wieder zurückkehren kann. Und das ist auch ganz spannend. Das wird im Prinzip in der offenen Welt nie wirklich thematisiert. Wir wissen nur, dass im Prinzip diese Standorte irgendwo liegen und mit sogenannten magischen Siegeln verborgen werden. Das heißt, ein bisschen so, und das ist vielleicht eine ganz coole Parallele, so ein bisschen wie bei Lazarus, wo wir also wissen, okay, Lazarus wurde also entsprechend, oder die Teile von Lazarus und seine Essenzen wurden also in Teile aufgeteilt. Und auch hier ist das der Fall. Und diese Essenzen von seinem Körper, die Körperteile, die sind also notwendig, damit er zurückkehren kann. Und das wurde entsprechend hier natürlich dann vermieden. Ja, das ist also eine sehr, sehr spannende Geschichte bis zu seinem Tod. Und natürlich, und das ist ganz, ganz spannend, haben wir also hier im Prinzip einen König Thorn, der auch nach dem Tod keine Ruhe geben konnte. Das heißt, man hat dann probiert, und das ist vielleicht auch eine ganz entscheidende Information, man hat versucht, dann alle Spuren von König Thorn zu verwischen, weshalb wir auch heute weder sein Schloss kennen, noch Informationen haben zu seiner Lebenswelt und Co. Ja, das ist ganz, ganz spannend. Hier haben wir im Prinzip auch einen König, der selbst nach dem Tod sehr erfolgreich war. Das heißt, trotz aller Brutalität, trotz all diesem Sadismus und dieser entsprechenden Psychose, die er hatte, mit Sicherheit eine Psychose, wenn man das so hört, haben wir am Ende des Tages also jemanden, der sogar, und das ist ganz spannend, auch in der Unterwelt erfolgreich war. Er hat also eins gemacht, er hat die Unterwelt entsprechend durchforstet mit seinem verrückten Hof und hat es wirklich geschafft, einen Teil der Unterwelt zu seinem eigenen Reich zu machen. Das heißt, er hat auch diese Unterwelt, dieses Reich abgetrennt von Doom, beziehungsweise von Krent in dem Fall. Das heißt, er hat es geschafft, dort entsprechend sich selbst zu etablieren. Ja, dann, und das ist ganz wichtig, haben wir entsprechend durch das Aufbegehren von Trend nicht, sondern von Doom in dem Fall, also 1072 nach dem Exodus der Götter, haben wir dann durch das Aufbegehren von Krent auch hier eine spannende Geschichte, die wir im Prinzip so gar nicht groß mitbekommen, aber Thorn, also der Mad King, fürchtete damals durch das Erstarken von Doom um seine Macht in der Unterwelt. Das heißt, er hat sozusagen sich überlegt, irgendwie scheiße, jetzt wird er stärker. Und hier war im Prinzip der Plan, dass man versucht, okay, über seinen entsprechenden Frostwind-König, das heißt, dieser König, den wir auch kennen als entsprechenden Boss in der Unterwelt, dass wir versuchen herauszufinden, okay, gut, was genau geschieht denn da? Und König Thorn hat also versucht, das entsprechend zu ermitteln und hatte die Angst, dass Doom es schafft, entsprechend die ganze Macht und den Thron der Unterwelt an sich zu reißen. Und entsprechend, ja, der Bemühungen der Spieler haben wir es dann entsprechend auch geschafft, natürlich hier das dann aufzuhalten. Oder beziehungsweise diese sterblichen Helden zusammen mit den sieben Schnittern haben es geschafft, dann hier also den Doom aufzuhalten. Und das ist ganz, ganz wichtig, im Prinzip auch hier war es nichts weiter als opportunistisch. Das heißt, dass hier überhaupt der Mad King mit eingegriffen hat, war nur zu seinem eigenen Überleben gedacht, damit er entsprechend auch hier die Schäden irgendwo ein bisschen begrenzen kann. Genau. Das war also am Ende des Tages sein erstes Aufbegehren auch in der Unterwelt und das ist das, was wir auch gar nicht miterlebt haben. Das heißt, hier ging es im Prinzip nicht um das Doom-Bekämpfen, was wir schon kennen, sondern um das alte, sage ich jetzt mal, Festhalten von Doom mit den alten sieben Schnittern. Die wir jetzt kennen, sind ja diese Geister nur noch. Und damit haben wir im Prinzip nichts weiter als das Bestreben von dem Mad King auch in der Unterwelt stärker zu werden. Und das hat ihn auch wiederum in der echten Welt stärker gemacht. So ein bisschen so wie jemand, der sozusagen hinter den Kulissen arbeitet und sich sagt, okay, ich möchte gerne eins schaffen und zwar probieren, da so ein bisschen, ich sage jetzt mal, meine Macht zurückzuerlangen. Und im Jahr 1079, also im Prinzip hier wiederum, also wir hatten ja drüber gesprochen, dass er 1072 also entsprechend hier diese Unterweltaktion hatte. Und wir haben hier also am Ende des Tages, am Ende dieser Tyrannei, also praktisch sozusagen, 100, 200, 300 Jahre später, den Niedergang von diesem ganzen Bestreben in Kryta, an dem also Königin Salma an die Macht kommt und hier der verrückte Hof von Mad King Thorn zum ersten Mal das Gefühl hat, okay, wir können vielleicht hier entsprechend versuchen, durch das Brechen der Siegel endlich wieder unseren König Thorn zurückzuholen aus der Unterwelt in die echte Welt. Und das heißt, diese Krönung, das war nicht ganz, ganz geplant, diese Besteigung vom Thron von Kryta durch Königin Salma, brach also eins der Siegel, was sozusagen dieser Auslöser war für das Bestreben, wir möchten gerne zurück der Hof unseren König zurückbringen. Und hier hat man also probiert, Stück für Stück, nicht nur Artefakte von ihm zu sammeln, sondern eben auch zu probieren, okay, wir brauchen eigentlich auch ein Gefäß für seinen Geist. Das heißt, man hat probiert, peu à peu was zu bauen, was zu schaffen, einen Körper zu finden, damit er zurückkehren kann. Weil er kann natürlich als Geist nicht zurückkehren, er musste sich also irgendwie manifestieren. So ein bisschen wie das Spiel rund um Lazarus. Deshalb nehme ich das gerne als Beispiel, was wir aus der Living Story 3 hier kennen, wo ja auch entsprechend Gefäß und auch die Artefakte gebraucht wurden. Genau, und das ist auch, ich sage jetzt mal, ganz typisch für diese Zeit. In dieser Zeit gab es also generell sehr starke Unruhen. Und in der Zeit der Unruhen war natürlich klar, wir müssen es unbedingt schaffen, hier vielleicht diese Unruhe zu nutzen für unseren Mad King Thorn. Und da war es auch an der Zeit, dass Pallava Choco wieder entsprechend eine Rolle spielte. 1075 nach dem Exodus kam es entsprechend zu einer Flut an, ich sage jetzt mal, an Angriffen von Pallava Choco, in denen er also Nationen versklavt hat, überrumpelt hat und hier war so sozusagen seine Rache auch gegen Tyria gerichtet, so ein bisschen. Das hat er dann sozusagen vermutlich dann auch von dem Kampf mit Mad King Thorn hier einfach mitgenommen und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hier haben wir zum ersten Mal auch eine große Schlacht, die sozusagen 1075 stattfindet zwischen dem Mad King Thorn und Choco, in der im Prinzip auch Thorn erneut den Choco besiegen kann. Das heißt, er kann hier die Schergen von Choco zurückdrängen und kann auch hier wieder siegreich rausgehen. Man weiß übrigens nicht, ob die als Jugendliche so einen Kampf hatten, wo man auch sagen kann, einer von beiden hat gewonnen. Auf jeden Fall wissen wir, dass Choco hier erneut geschlagen wurde, was natürlich auch hier nicht nur den Mad King Thorn ein bisschen motiviert hat, weiterzumachen, sondern auch Choco entsprechend super, super geärgert hat. Ja, ein ganz wichtiger Punkt, dass auch nochmal die Höflinge von König Thorn, das heißt dieser verrückte Hof, die waren sich ganz, ganz sicher, dass sie im Prinzip ihren König zurückbringen können. Also haben sie sogar, und das ist ganz, ganz, creepy, auch irgendwie den Geist von seiner Ex-Frau von Istan, also diese Zola, die er lebendig verbrannt hat, wollten sie dazu bewegen, da zu sein für König Thorn. Sie wollten sozusagen ihrem König einen Gefallen tun, seine große Liebe zurückzubringen. Und hier ist eine ganz spannende Reaktion der Frau auch. Das ist super, super witzig. Das heißt, die Frau sagt im Prinzip zu, ja, hat also im Prinzip gesagt, ja, pass auf, ich komme gerne, gerne dazu. Wenn eins geschieht, wenn ich ihn dann persönlich töten kann, um ihn erneut in die Unterwelt zurückzuschicken. Das heißt also im Prinzip, ihr Plan war es, dass sie den Guten zurückschickt zu Krent in die Unterwelt. Natürlich hat der verrückte Hof das zwar mitbekommen, aber sie haben es trotzdem zugelassen. Das heißt, Solas Geist ist dann nach Kryta natürlich zurückgewandert. Aber diese, ja, das Auferstehen, das Besteigen des Throns durch den Mad King sollte nicht wirklich von Erfolg sein. Denn, und das ist ganz, ganz wichtig, der verrückte Hof schaffte es zwar etwas zu beleben durch die Rituale, aber es war das Pferd von König Thorn und nicht König Thorn selbst. Das heißt, dieses, es ist ein bisschen so, also das merkt man vielleicht auch schon, die Geschichte ist zum Teil zwar super brutal, aber auch ein bisschen lächerlich. Das heißt, dieses Pferd wurde wiederbelebt. Das Pferd, wie wiederum, das ist ganz, ganz spannend, das wurde dann von Pallava Choco zwar gejagt, aber keiner, weder Pallava Choco noch die Diener von König Thorn konnten, also die einen konnten es nicht fangen, die anderen konnten es nicht fangen, um es zu schützen, weil leider das Pony selbst unsichtbar war und nur König Thorn, also der Mad King, das überhaupt sehen konnte. Und sie haben sich im Prinzip die Frage gestellt, okay, gut, wie kann ich es denn schaffen, dass wir es eigentlich irgendwo hinbekommen. Deshalb haben sie sich gesagt, okay, pass auf, wir arbeiten weiter dran, weil sie haben es ja zumindest geschafft, dass ein Teil von König Thorn, nämlich sein Pferd, wiederbelebt wurde. Das war also wirklich in der realen Welt wieder anzutreffen. Und dieses Aufbegehren und diese Geschichte um König Thorn und das Bestreben, ihn wieder zurückzuholen, war im Prinzip dann um die 200 Jahre, ja, 250 Jahre leider entsprechend eingefroren. Man muss sich hier die Frage stellen, ob einfach Rinnanet hier keine Ideen mehr hatte, aber im Prinzip gab es gar kein Aufbegehren des verrückten Hofes mehr, auch nicht von König Thorn. Er war wie vom Erdboden verschluckt und dann also zur Zeit natürlich der Spielerschaft, die wir sind, gab es dieses große Auftreten nach dem Release von GW2 natürlich zu Halloween. Das heißt, wo König Thorn als Geisterwesen aus der Löwenstatue hervorbrach und hier entsprechend, und das ist ganz wichtig, seine Macht damals noch relativ stark war. Das heißt, im Prinzip war in dem ersten Jahr der Spielerschaft in der Lore war es so, dass bei Halloween wirklich König Thorn versuchte durchzubrechen. Ja, durchzubrechen im Sinne von, pass auf Leute, ich füge euch wirklich Schaden zu. Es gab wirklich auch Angriffe auf Bürger, natürlich diese ganz normalen Streiche, die Witze und Co. Aber es war so, dass der Abstieg in den Wahnsinn, das, was wir heute als Instanz spielen können, das war im Prinzip die Instanz, die Spieler besuchen mussten, um entsprechend den König Thorn daran zu hindern, wirklich sich zu manifestieren. Das heißt im Prinzip, haben wir ihn an diesen Tagen zum ersten Mal wieder so richtig zurückgeschlagen und haben also verhindert, dass er überhaupt wieder erstarken kann. Die Frage ist natürlich jetzt, inwieweit wir das schaffen, das weiterhin auch zu unterbinden, aber vermutlich ist das immer wiederkehrend zu Halloween und unser immer wieder Niederkämpfen sozusagen auch dieser Moment des Sieges über diesen Geist. Das ist sozusagen ein ganz gutes Beispiel, wie auch in der Realwelt, wo man also mit Halloween natürlich dann, wo der Schleier dünner wird, versucht Geister zu vertreiben und die nicht reinzulassen, und dieses, der Schleier wird dünner, ist praktisch jedes Jahr natürlich zur gleichen Zeit der Fall, und der König Thorn nimmt das im Prinzip immer als kleinen Spaß auf, und seit dem wirklichen, ich sage jetzt mal, Besiegen von ihm in dem Aufstieg in den Wahnsinn, haben wir sozusagen auch so ein bisschen, ich denke mal, den Spaß geweckt bei ihm. Das heißt, er kommt also vermutlich auch aus Spaß jetzt immer wieder zu Halloween zurück, aber man kann nicht davon ausgehen, dass es nicht ganz undenkbar wäre, dass er weiterhin versucht, wirklich in die Welt zu kommen. Ne? Also wie gesagt, der Mad King ist wirklich sehr, sehr sehr, sehr brutal, sehr, sehr sadistisch. Das heißt, wir haben wirklich ja nicht ohne Grund Köpfungen, Verbrennungen und Co. in seiner Regierungszeit gehabt. Das ist also auch nichts, was eigentlich lachhaft wäre. Es ist wirklich ein brutaler Blut gewesen. Ja, ansonsten wird das im Prinzip dann zum jährlichen Thema natürlich. Und das ist ganz spannend, wir hatten im Prinzip ein Jahr später in der Living World 1, das heißt in der Living Story 1, eine Veränderung der Story. Das könnt ihr heute gar nicht mehr groß spielen, leider. Da hat im Prinzip, oder da ist der Prinz Edric, das heißt der Sohn von König Thorne, ist sozusagen freigekommen. Und wir haben ihn wirklich in einer Story-Mission, einer eigenen Instanz zurückgeschickt in das Reich, damit es entsprechend, also in das verrückte Reich, damit er entsprechend wieder versiegelt werden konnte. Das heißt, und das ist ganz spannend, er heißt also Blutprinz oder er wurde Blutprinz genannt. Kennt ihr auch diese Maske vielleicht, gibt es auch als Skin. Das ist dieser Blutprinz-Kopf mit diesem blutigen Mund. Dort gab es im Prinzip also nichts weiter als einen Kampf zwischen dem Prinz Edric mit seinem Vater und in der Unterwelt selbst. Da kämpft man also dann auch gegen den in der Instanz, die ihr heute nicht mehr spielen könnt. War es dann so, dass also der Prinz Edric selbst Leute von seinem Vater überzeugt hatte, ihm zu folgen. Und diesen Kampf, den gibt es halt bis heute. Das heißt, wir haben bis heute diesen Konflikt vom verrückten König mit seinem Sohn. Man sieht auch seinen Sohn als Geisterwesen im Labyrinth des verrückten Königs. Und hier haben wir sozusagen eine Geschichte, die auch diese beiden natürlich immer weiter erzählen. Das heißt also, wir haben ein riesiges Pamphlet aus Vater-Sohn-Problemen und eine riesige Gruppe von tierisch brutalen Verhaltensweisen und Gegebenheiten. Und dann wird es natürlich ganz, 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 ganz witzig, wenn man dann also jetzt heute auf Halloween schaut. Das ist übrigens auch ganz, ganz wichtig. Alles, was wir machen, wirkt zwar spaßig, ja, aber wir müssen halt daran denken, dass natürlich der ganze Spaß daher rührt, dass dieser Mad King Thorne wirklich brutal war. Das heißt, das darf nicht mehr vergessen werden. Das ist also nach wie vor natürlich ein ganz großes Problem, was eigentlich viele Menschen vergessen. Das heißt, der Mad King Thorne muss für euch immer, und das müsst ihr euch bitte immer merken, also einer sein, der eigentlich ein Herrscher war, der also wirklich real auch existiert hat. Ja, dann gehen wir natürlich ein bisschen weiter. Das heißt, wir springen jetzt in die Zeit von Path of Fire, denn wir wissen ja, heutzutage ist im Labyrinth nicht nur der König Thorne, seinen Sohn irgendwie anzutreffen, sondern es ist auch so, dass am Ende des Tages ja auch Pallava Jogo durch uns den Tod gefunden hat. Ne? Das ist ja ganz, 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 ganz wichtig. Und es ist so, dass im Prinzip der, das ist nochmal natürlich so ein Witzpunkt, ja, dass im Prinzip der König Thorne davon erfahren hat, von dem Tod von dem Joko, und war also so erbost darüber, dass er gesagt hat, ich hätte ihn gerne getötet, und er war super, super sauer, weil entsprechend diese Ehre ihm nicht zuteil wurde. Und seitdem ist auch Pallava Jogo in dem Reich von König Thorne anzutreffen. Man kann also sehen, dass am Ende die beiden wieder zusammengeführt wurden, und sie führen im Prinzip jetzt als erwachsene, geisterhafte, mächtige Wesen ihren Kampf, den sie als Kinder begonnen hatten, weiter. Das heißt, sie bewerfen sich mit Wortwitzen, mit Anschuldigungen, mit den wildesten Geschichten im Labyrinth. Ihr könnt ihm auch immer folgen. Das heißt, wenn ihr im Labyrinth seid, in der Mitte, könnt ihr sehen, wie beide dann auf diesen Spitzen stehen. Und es ist für mich persönlich eine super witzige Geschichte, weil ich sehe hier oftmals einfach auch die Tiefe zum Detail oder Liebe zum Detail und diese Tiefe der Geschichten von den entsprechenden Charakteren, diesem Ausarbeiten von den Charakteren. Und das macht mir halt wirklich Spaß, mich damit auch zu beschäftigen und das auch zu sehen, was ich halt sehr schade finde für euch auch bei der ganzen Geschichte, die heute relativ kurz ausfällt, aber ich wollte es euch einfach nur mal präsentieren in dieser kleinen Solo-Episode. Man sieht hier vor allem, das ist vielleicht ganz, ganz cool, eine ganz, ganz tolle, ich sage jetzt mal, Auseinandersetzung mit den Inhalten, auch wenn ihr das nicht spielen könnt. Das ärgert mich halt sehr. Das heißt, wir haben leider diesen Punkt, dass ihr ja viele Dinge davon nicht mehr erleben könnt, die sind also weg. Aber vielleicht gibt es ja da irgendwann nochmal die Möglichkeit, die Chance, nochmal sowas zu bekommen, also nochmal vielleicht das spielen zu können. Aber ich sag mal so, das, was ihr bei Prinz Edric nicht mitbekommen habt, ist jetzt auch nicht so spannend. Ja, und ich hoffe, dass ihr jetzt hier was mitnehmen konntet. Also, zusammenfassend, der Mad King Thorne war wirklich mal ein Herrscher, der war brutal, der war gemeingefährlich, hat einen Tod gefunden, aber lässt einfach nicht ruhen. Und dann sehen wir uns im nächsten, hören uns im nächsten Podcast. Im besten Fall wieder zu zweit, kann aber nochmal eine Solo-Podcast-Folge sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, wir verlieren uns in Geschichte.